von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, jede lebendige Gemeinde sehnt sich danach zu wachsen. Und es ist Gott selbst, der will, dass seine Gemeinde wächst. Der Begriff Gemeindewachstum wurde in Deutschland populär in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Vor allem durch die sogenannte Gemeindewachstumsbewegung, die aus den Vereinigten Staaten mit ihren Ausläufern zu uns herüberkam. Aber man muss sagen, die Gemeindewachstumsbewegung hat den Gemeindebau und das Gemeindewachstum nicht erfunden. Die Bibel berichtet, so, wir lassen uns jetzt mal von dem kleinen Mann nicht stören, dein Papa kommt gleich wieder. Notfalls läufst du einfach hinterher. Okay, also, die Bibel selbst berichtet voller Freude, etwa vom Geburtstag der Gemeinde an Pfingsten. Und da heißt es dann in Apostelgeschichte 2, Vers 41, an diesem Tag wurden etwa 3000 Menschen hinzugefügt. Das nenne ich Gemeindewachstum. Und schon Jesus hatte ja das Wachstum des Reiches Gottes und damit auch das Wachstum seiner Gemeinde angekündigt und dargestellt, etwa mit dem Gleichnis vom Senfkorn, Matthäus 13, 31, da sagt Jesus selbst, das Himmelreich gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Das ist das kleinste unter allen Samenkörnern. Wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als alle Kräuter und wird ein Baum, sodass die Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen in seinen Zweigen. Das kleine Senfkorn wächst, Gemeindewachstum. Und Paulus, der Apostel Paulus, verglich die Gemeinde in 1. Korinther 3 mit einem wachsenden Ackerfeld. Und da schrieb er in 1. Korinther 3, 6, ich habe gepflanzt, also die Gemeinde praktisch gegründet, Apollos, das war ein anderer Mitarbeiter, hat begossen und Gott hat das Wachstum gegeben. Und in Vers 9, 1. Korinther 3, 9 sagt er, wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Also, halten wir fest, Gott will Gemeindewachstum. Und wenn die Bibel von Wachstum spricht, dann meint sie ein qualifiziertes Wachstum. Dann meint sie nicht einfach nur, dass zahlenmäßig mehr werden, sondern dann meint sie immer auch ein Wachstum in die Tiefe. Die Bibel spielt Qualität und Quantität, also Tiefgang und Menge oder Zahlen, niemals gegeneinander aus, sondern Gott will beides. Und leider haben viele gut gemeinte Wachstumskonzepte, Wachstumsmodelle, gerade diesen Zusammenhang von Qualität und Quantität aus den Augen verloren. Meistens zulasten der Qualität, zulasten des Inhalts. Etwa über das Konzept von Willow Creek hat mal ein Beobachter gesagt, diese Gemeinde ist einen Kilometer breit, aber nur einen Zentimeter tief. Das ist Quantität auf Kosten der Qualität. Und dahinter steht meist ein guter Wille. Dahinter steht meist die Absicht, man möchte besonders viele Menschen gewinnen. Und dann kann es sehr schnell passieren, dass man in die Falle des Pragmatismus hineintappt, dass ich, um bestimmte Ziele zu erreichen, bestimmte Grundsätze aufgebe. Der Zweck heiligt die Mittel. Um mehr Quantität zu gewinnen, opfere ich dann vielleicht an manchen Stellen etwas von der biblischen Qualität. Man will zahlenmäßige Resultate sehen und das möglichst schnell, möglichst viel. Und dafür haben dann manche gewisse inhaltliche Kompromisse in Kauf genommen, haben sich teilweise fragwürdiger PR-Methoden bedient, also PR, Public Relations, Werbemethoden. Es ist ja gegen Werbung nichts zu sagen. Wir machen ja auch Werbung, wenn wir unsere Zettel verteilen und unsere Anzeigen in den Zeitungen schalten. Aber es ist immer die Frage, wie, und ist die Art, wie wir werben, dem Inhalt, für den wir werben, auch wirklich angemessen? Oder man hat sich stärker an Managementprinzipien orientiert als an biblischen Grundlagen. Oder manche versuchen, die Hörer mit Marketingmethoden in den Blick zu bekommen, um dann zu wissen, wie sie predigen sollen, um diese Marketingerkenntnisse entsprechend anzuwenden. Zu diesem Thema Gemeindewachstum ist aber inzwischen auch in der Christenheit ein stärkeres Problembewusstsein gewachsen. Und einer unserer Freunde, Wilfried Plock, hat dazu vor einiger Zeit ein Buch geschrieben, das hieß »Gott ist nicht pragmatisch«. Da setzt er sich mit solchen Tendenzen auseinander und bezieht sich vor allem auf die Bücher von Rick Warren, die ja in letzter Zeit ziemlich viel Furore gemacht haben. Einmal dieses Kirche mit Vision und dann das noch häufiger verkaufte Leben mit Vision. Wer sich mit dieser Problematik auseinandersetzen möchte, dem sei Wilfried Plock sehr empfohlen. Oder aber auch die letzte Ausgabe unserer Bekennenden Kirche, in der Wilfried Klock und ich jeweils einen Aufsatz auch zum Stichwort Rick Warren geschrieben haben. Anderes Beispiel für Gemeindemodelle, Gemeindewachstumskonzepte ist die berühmte Vorlage von Willow Creek. Auch dazu gibt es inzwischen eine sehr, sehr gründliche, gute, kritische Untersuchung von einem G.A. Pritchard und die heißt Willow Creek, die Kirche der Zukunft? Und noch ein drittes, zurzeit ziemlich verbreitetes Modell, das an manchen Stellen leider auch mit diesem Problem des Pragmatismus zu tun hat, ist der sogenannte Alpha-Kurs. Aber auch dazu sind inzwischen hilfreiche Untersuchungen erschienen, etwa wie die von Patrick Chui, die Alpha-Welle, oder ein relativ kurzer Aufsatz von Steffen Denker, der im Bibelbund Verlag erschienen ist. Also wenn Sie sich da auseinandersetzen wollen, kann ich Ihnen gerne einiges an Literatur empfehlen und zur Verfügung stellen. Worauf ich hinaus will, die große Gefahr ist, dass dort, wo man eine tiefe Sehnsucht nach Wachstum hat, der Pragmatismus gewissermaßen durch die Hintertür einzieht, das Gespenst des Pragmatismus schon um die Ecke lauert, dass man um des Wachstums der Zahlen willen Inhalte aufgibt oder Inhalte an den Rand drängt. Das war bei Willow Creek etwa die Frage der Heiligkeit und des Ernstes und Zornes Gottes, der in den Predigten dann irgendwann nicht mehr in ausreichender Weise vorkam, um die Leute nicht zu verschrecken. Der Zweck heiligt, aber nicht die Mittel. Und weil es diese Entwicklung gibt, darum bekommen manche wache Christen, wenn sie das Wort Gemeindewachstum hören, rote Ohren oder feuchte Hände und sagen, was mag das sein? Was kommt da schon wieder an pragmatischen Fehlentwicklungen durch die Hintertüre zu uns herein? Allerdings kann es dabei auch passieren, dass man das Kind mit dem Bade ausschüttet. Allerdings kann es dabei sehr schnell passieren, dass man irgendwann überhaupt nicht mehr an Gemeindewachstum interessiert ist. Und es ist ja auch so gemütlich im kleinen Kreis, wo uns keiner stört, da kennt man sich, wir wollen gar nicht unbedingt Wachstum, es ist doch so schön und vertraut. Wir wollen nicht gestört werden in unserer Ruhe und wenn schon, dann sollen höchstens solche zu uns kommen, die auch so von ihrer ganzen Anlage her zu uns passen, wie wir meinen. Ja, also Vorsicht vor Wachstum, es könnte unbequem werden. Liebe Gemeinde, wir sollen aber an Gemeindewachstum interessiert sein, weil Gott daran interessiert ist. In Lukas 14 vergleicht Jesus seinen Vater im Himmel mit einem Hausherrn, der ein großes Festmahl organisiert. Und dazu schickt er einen Knecht aus mit einem ganz klaren Auftrag. Lukas 14, Vers 23, der heißt, geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune, also zu den Leuten, die normalerweise nicht reinkommen, und nötige sie, dränge sie, lade sie dringend ein, hereinzukommen, damit mein Haus voll werde. Ein ganz bewegendes Wort Jesu. Gott will ein volles Haus. Gott will, dass sein Haus voll werde. Und darum ist es für uns heute ein großes Vorrecht, dass wir in unserer Predigtreihe im Epheserbrief auf eine der entscheidenden Stellen zum Thema Gemeindewachstum heute stoßen. Das ist eine der Schlüsselstellen zum Thema Gemeindewachstum. Epheser 4, die Verse 11 bis 16. Wir werden heute mit unserer Untersuchung anfangen und wir werden sie, nächste Woche ist ja Ostern, wir werden sie dann in 14 Tagen abschließen, die Untersuchung dieser 6 Verse. Wir fangen einfach mal an, den ganzen Text zu lesen. Sie haben ihn vor sich. Und er, nämlich Gott, hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. Da haben wir schon den ersten Hinweis auf Wachstum. Erbaut werden, bis wir alle hingelangt zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. Damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und Macht, dass der Leib wächst und sich selbst auferbaut in der Liebe. Das sind nicht nur Stichworte, die klassischen Stichworte für Gemeindebau, für Wachstum, sondern Paulus gibt uns hier nicht nur Stichworte, sondern ein Konzept. Paulus gibt uns hier ein Konzept an die Hand und zeigt uns, wie Gemeindewachstum, ja, wenn ich das so sagen darf, funktioniert. Und man hätte sich das Schreiben vieler Handbücher zum Gemeindewachstum ersparen können, wenn man diese Verse etwas ausführlicher studiert hätte. Unser Thema heute Morgen lautet darum, göttliche Prinzipien des Gemeindewachstums. Göttliche Prinzipien des Gemeindewachstums. Heute Teil 1, in 14 Tagen Teil 2. Und Prinzipien, das heißt nicht göttliche Schnellrezepte des Gemeindewachstums. Prinzipien heißt nicht, wir wenden das jetzt heute an und morgen haben wir die Bude voll. Prinzipien, das sind Aufträge, die Gott uns gibt. Das ist eine Richtung, die Gott uns weist. Und er hat gesagt, dass er zu seiner Zeit dann die Früchte schenken und erkennbar lassen wird. Zu Gottes Zeit, nach Gottes Plan. Das können wir nicht berechnen. Wir können nicht hergehen und sagen, wir haben die richtigen Prinzipien und dann müssen wir morgen schon die Ergebnisse auf der Hand sehen. Wir sind in der Hand des souveränen Gottes. Das müssen wir bei allem bedenken. Aber diese Prinzipien sind ungemein wichtig für die langfristige Ausrichtung unserer Gemeindearbeit. Wenn wir fragen, wo gehen wir hin? Worauf setzen wir? Dann ist es so wichtig, dass wir diese göttlichen Prinzipien wirklich verstehen und dass wir versuchen, sie Schritt für Schritt in die Praxis unserer Gemeinde umzusetzen. Vor 14 Tagen haben wir gesehen, was diesen göttlichen Prinzipien des Gemeindewachstums vorausging. Da beschreibt Paulus die Vielfalt der Gaben und Begabung in der Gemeinde. Und da macht er deutlich, so sehr Jesus auf die Einheit der Gemeinde achtet, das war Epheser 4, Vers 1 bis 6, Einheit der Gemeinde, so sehr der Herr die Gemeinde auf dem Fundament der einen gemeinsamen Wahrheit gründet und erbaut, so vielfältig sind die Begabungen und Fähigkeiten, mit denen er uns ausrüstet. Das ist das Thema von den Versen 7 bis 11, die wir vor 14 Tagen uns angeschaut haben. Handarbeit statt Massenware seid ihr. Ihr seid Handarbeit Gottes. Einheit bedeutet nicht, dass alle gleich aussehen und nur noch Kopien eines christlichen Prototyps darstellen, sondern Gott geht mit jedem seiner Kinder einen maßgeschneiderten Weg. Und deshalb hatte Paulus in Vers 7 das so ausdrücklich auf den Einzelnen bezogen. Er hat gesagt, einerseits die große Einheit, aber Vers 7, einem jeden ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Einem jeden ganz speziell. Und die Gnade, von der Paulus hier spricht, ist nicht die Erlösungsgnade. Die ist für jeden Christen gleich. Jeder wird gerettet und Gottes Kind aufgrund seines Glaubens an Jesus Christus durch die Gnade Gottes. Das ist für alle gleich. Aber die Gnade, von der Paulus hier spricht, ist, man könnte sagen, die Dienstgnade. Gott gibt dem, den er mit seiner Gnade zu seinem Kind macht, auch eine bestimmte Ausstattung, eine bestimmte Ausrüstung mit. Und die hat Christus nun jedem seiner Nachfolger in ganz spezieller Weise zugeteilt. Du bist speziell begabt. Du bist speziell begabt, hat Paulus jedem der Epheser ins Stammbuch geschrieben und uns genauso. Und das macht die Vielfalt der Gemeinde Jesu aus. Wir sagten das schon, wir sind keine eintönige Behörde, sondern als Gemeinde sind wir eine abwechslungsreiche, eine lebhafte Familie. Eine manchmal schwierige Familie, eine immer spannende Familie, wie das eben mit den Familien so ist. Und jeder hat etwas dazu beizutragen, sagt Paulus. Du bist speziell begabt. Irgendeinen Platz hat Gott, an dem will er dich haben. Und jeder von uns muss sich immer wieder fragen, bin ich ein treuer Haushalter? Über die Gaben und Begabungen, die Gott mir anvertraut hat. So, das hat Paulus geklärt in den Versen 7 bis 11. Er hat geklärt, wie Gott Begabungen den Einzelnen schenkt. Und jetzt geht er einen Schritt weiter. Und jetzt zeigt Paulus, wie Gott mit diesen Gaben, die er auf seine einzelnen Leute verteilt hat, wie er damit seine Gemeinde baut. Jetzt zeigt Paulus, wie Jesus Christus durch die Dynamik dieser Gaben seine Gemeinde wachsen lässt. Wenn wir also wollen, dass unsere bekennende evangelische Gemeinde im Sinne Gottes wächst, dann müssen wir verstehen, wie diese Dynamik funktioniert. Und darum wollen wir jetzt in den nächsten Minuten nachdenken über göttliche Prinzipien des Gemeindewachstums. Oder man könnte diese Predigt auch überschreiben mit dem Titel PR-Maßnahmen nach Paulus. Also PR-Maßnahmen nach Paulus, das ist der Untertitel. Und PR meint hier nicht Public Relations, sondern was das meint, werden Sie gleich merken. Wir lesen zunächst nochmal die Verse 11 und 12. Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Das ist auch interessant. Am Anfang der Gemeinde hat Jesus die Apostel und Propheten eingesetzt. Sie legen den Grund, das Fundament, zu einem Zeitpunkt, als es noch keine Bibel gibt. Die Apostel und die Propheten. Mit den Propheten sind hier nicht die Propheten des Alten Testaments gemeint, sondern die Propheten, die zur Zeit der ersten Gemeinde ihren Dienst noch taten. Das haben wir schon in Epheser 3, Vers 5 gesehen. Da sagt Paulus, was früher nicht bekannt war, hat Gott jetzt offenbart seinen Aposteln und Propheten durch den Heiligen Geist. Jetzt hat er es offenbart, den Aposteln und Propheten durch den Heiligen Geist, also neutestamentliche Propheten. So wie Gesetz und Propheten ein Sammelbegriff für das Alte Testament ist, so ist Apostel und Propheten der Sammelbegriff für das Neue Testament. So, diesen Männern, den Aposteln und Propheten, hat Gott seinen Willen offenbart. Diesen Männern hat er den Auftrag gegeben, seine Offenbarung zu empfangen und weiterzugeben. Durch diese Männer bringt Gott den Inhalt der Bibel zum Abschluss, den biblischen Kanon in seine Substanz zum Abschluss. Und nun ist klar, ein Fundament muss nur einmal gelegt werden. Jeder Mensch hat nur einen echten Geburtstag. Also Sie würden irgendwann am 17.03.1960 oder so geboren. Sie haben nur diesen einen Geburtstag. Das Fundament Ihres Hauses wurde nur ein einziges Mal gelegt. Und darum sind diese speziellen Gaben und Aufgaben der Apostel und Propheten auch beschränkt auf jene Anfangszeit der Gemeinde. Und im letzten Buch unseres Neuen Testaments, da stehen kurz vor Schluss Sätze, die gelten für dieses letzte Buch, aber auch für die ganze Bibel. In Offenbarung 22, Vers 18 und 19, da heißt es, Offenbarung 22, Vers 18 und 19, da heißt es folgendermaßen, ich bezeuge allen, die da hören, die Worte der Weissagung in diesem Buch, wenn jemand etwas hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buchs, diese Weissagung, so wird Gott ihm seinen Anteil wegnehmen am Baum des Lebens. Das ist zunächst bezogen, Offenbarung 22, 18, 19, auf das Offenbarungsbuch, aber es gilt für die ganze Bibel. Wir sollen nichts wegnehmen, aber wir sollen auch nichts hinzufügen. Die Bibel ist abgeschlossen. Gott hat seinen Willen verbindlich, endgültig mitgeteilt, die Apostel und die Propheten. So, und dann? Als dieser Schritt gegangen war, dann hat Gott weitere Ämter eingesetzt, die nun auf diesem Fundament weiterbauen. Und das sind die Ämter, die es bis heute noch gibt. Sehen Sie, die Evangelisten und die Hirten und Lehrer. Evangelisten, das sind jene Leute, die das Evangelium an Nichtchristen weitergeben. Das ist die vordringliche Aufgabe der Evangelisten. Natürlich hat Gott jeden Christen prinzipiell damit beauftragt. Wir alle sollen seine Zeugen sein. Wir alle haben die Aufgabe, in unserem Umfeld Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Aber Gott hat auch spezielle Evangelisten beauftragt, die das gewissermaßen als ihren Schwerpunkt und ihre besondere Gabe haben. Die rufen die Menschen gewissermaßen in die Gemeinde hinein. Und dann kommt die Aufgabe der Nächsten, nämlich Hirten und Lehrer. Wenn die Leute erstmal da sind, dann müssen sie ja unterwiesen werden, dann müssen sie weitergeführt werden, dann müssen sie gestärkt werden, dann müssen sie geistlich ernährt werden. Und Hirten und Lehrer, das meint wahrscheinlich ein Amt. Hirten und Lehrer. Das kann man an der griechischen Grammatik schon sehen. Da steht nur einmal der bestimmte Artikel. Wenn das also so getrennt werden sollte, die Hirten und noch die Lehrer, dann müsste man von der Grammatik her zweimal einen bestimmten Artikel erwarten. Hier steht aber nur eine. Also wahrscheinlich meint Hirten und Lehrer ein und dasselbe Amt. Und das ist auch logisch. Denn wie weiden die Hirten die Gemeinde? Die Hirten weiden die Gemeinde in allererster Linie dadurch, dass sie sie lehren. Sie versorgen und ernähren die Gemeinde durch die biblische Wahrheit. Sie führen die Gemeinde durch die biblische Wahrheit. Sie schützen die Gemeinde durch die biblische Wahrheit vor Angriffen von außen. Hirten und Lehrer. Hirten als Lehrer. Und in amerikanischen Gemeinden wird darum der Pastor, der die Hauptpredigtarbeit tut, meistens genannt Pastor-Teacher. Also Pastor-Lehrer, Hirte-Lehrer. Das ist im Anschluss an diese Formulierung hier bei Paulus gewählt. Also Hirten und Lehrer und Evangelisten gibt es bis heute. Und schon an diesen beiden Ämtern, die den Aposteln und Propheten folgen, zeigt Gott uns auch den ganz engen Zusammenhang Evangelisten und Hirten. Den Zusammenhang zwischen Evangelisation und Einfügung in eine Gemeinde. Das darf man nicht auseinanderreißen. Das hat ja Jesus schon in Matthäus 28 deutlich gemacht. Der Missionsbefehl, geht hin in alle Welt, ist zugleich ein Lehrbefehl. Und lehret die, die ihr dann gerufen habt, halten alles, was ich euch geboten habe. Mission, Evangelisation und Lehre dürfen wir nicht auseinanderreißen. Evangelisten und Hirten und Lehrer. Und John Wesley hat es ja richtig gesagt. Er hat gesagt, wer Menschen zum Glauben ruft und dann nicht dafür sorgt, dass sie eine Möglichkeit haben, im Glauben gestärkt und versorgt zu werden und zu wachsen, der zeugt Kinder für den Mörder. Also, wir haben eine Verantwortung, nicht Kinder für den Mörder zu zeugen, sondern sowohl eine Verantwortung für Evangelisation als auch eine Hirtenverantwortung, die Menschen, die gewonnen wurden, weiterzuführen und zu stärken im Glauben. So, und jetzt gehen wir auf unser erstes Ergebnis zu. Wenn wir fragen, was ist all diesen vier Ämtern gemeinsam, den Aposteln und Propheten und Evangelisten und Hirten und Lehrern? Wo ist hier das Prinzip für das Gemeindewachstum? Dann haben wir eine klare Erkenntnis. Alle diese Ämter, alle diese Dienste wirken in erster Linie wodurch? Durch die Predigt des Wortes Gottes. Und das ist die erste PR-Maßnahme nach Paulus. Es ist erstens die Predigt des Wortes Gottes. Die Predigt des Wortes Gottes ist die erste PR-Maßnahme nach Paulus zum Gemeindewachstum. All diese vier Ämter werden dadurch bestimmt, dass sie der Predigt des Wortes Gottes dienen. Die Apostel haben auch noch einige Wunder getan, aber das diente dazu, ihre Predigt zu beglaubigen und die Offenbarung, die sie aufgeschrieben haben im Auftrag Gottes, zu unterstreichen. Also, liebe Leute, das ist die entscheidende Methode, mit der Gott seine Gemeinde baut und gesund wachsen lässt. Er setzt Leute ein, die sein Wort predigen und lehren. Das ist gewissermaßen Paragraph 1 Absatz 1 des Gemeindewachstums. Ich werde häufig gefragt von Menschen, irgendwie, die aus Süddeutschland anrufen oder aus einer ganz anderen Gegend, können Sie mir irgendwo eine Gemeinde empfehlen, zu der ich am Sonntag gehen kann? Es ist so schwer. Und das ist in der Regel der Rat, den ich den Menschen dann gebe, die ich oft gar nicht kenne. Suchen Sie eine Gemeinde, wo vor allem eines gewährleistet ist, wo eine treue, gründliche Predigt der biblischen Botschaft erfolgt. Das suchen Sie, lassen Sie das Ihren Maßstab, Ihr Kriterium sein. Suchen Sie eine Gemeinde, wo das Wort Gottes treu und gründlich gepredigt wird. An vielen Stellen unseres Landes, aber nicht nur unseres Landes, begegnet man einer gewissen Geringschätzung der Predigt. Da wird die Predigt aus dem Mittelpunkt des Gottesdienstes immer mehr verdrängt, da wird sie immer mehr ersetzt durch Theaterstücke oder Dialoge aller Art. Da gibt es alle möglichen Elemente, mit denen man meint, den Gottesdienst ja etwas aufstylen zu müssen, und irgendwo gibt es dann vielleicht noch 10 Minuten oder 12 Minuten Predigt, aber die Predigt ist nicht mehr sozusagen der eigentliche Schwerpunkt, die Auslegung des Wortes Gottes. Das ist eine Tendenz an vielen Stellen. Zugleich stoßen wir aber auch immer wieder auf das Gegenteil, auf eine genau entgegengesetzte Entwicklung, nämlich an vielen Stellen unseres Landes merken wir, wie ein Hunger nach Predigt entsteht. Es ist nicht selten, dass jemand mir sagt, in meiner ganzen Umgebung ist es so schwer, wirklich eine treue Verkündigung zu finden. Es gibt einen Hunger nach Predigt. Wenn eine Gemeinde wachsen soll, dann braucht sie zuallererst die Predigt des Wortes. Und darum beruft Gott Evangelisten, Hirten und Lehrer. Luther hat in den schmalkaldischen Artikeln etwas ganz Interessantes gesagt. Er hat gesagt, was ist die Kirche? Was ist die Gemeinde Jesu Christi? Und dann hat er gesagt, es weiß Gottlob, ein Kind von 7 Jahren, was die Kirche sei, nämlich die heiligen Gläubigen und die Schäflein, die ihres Hirten Stimme hören. Die Schäflein, die ihres Hirten Stimme hören, sagt Luther. Das ist die Kirche Jesu Christi. Das heißt, die Christen sind dadurch ausgezeichnet, dass sie in der Regel erkennen, ob in der Predigt die Stimme des guten Hirten durchtönt oder nicht. Die Stimme des guten Hirten ist ja nicht die Stimme des Pastors, sondern ist die Stimme Jesu. Und Luther sagt, das kennzeichnet die Christen. Sie erkennen die Stimme des guten Hirten. Und das ist die Frage immer, wenn ich eine Predigt höre, spricht aus dieser Predigt die Stimme Jesu, spricht aus dieser Predigt die Stimme des guten Hirten oder spricht sie es nicht? Und noch etwas Interessantes sehen wir. Jesus selbst, Jesus der gute Hirte, der hat uns dieses Prinzip vorgelebt. Das erste PR-Prinzip nach Paulus, die Predigt des Wortes. Was war der Schwerpunkt von Jesu Dienst? Wir sind ja zurzeit im Markus-Evangelium in der Bibelstunde und gehen ziemlich gründlich die einzelnen Passagen durch. Und da haben wir eines ganz klar festgestellt. Der Hauptschwerpunkt des Dienstes Jesu lag auf der Predigt. Das hat er immer wieder gesagt, zum Beispiel in Markus 1,38, da sagt er, lasst uns nun von Kapernaum aus gehen in die nächsten Städte, dass ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Markus 1, Vers 38, er ist auch gekommen, um die Wunder zu tun, er ist auch gekommen, um andere Dinge zu sagen und zu tun, aber er ist gekommen, um zu predigen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es manche Berater Jesu gegeben hat, die gesagt haben, mach doch lieber eine andere Methode, dass die Leute so lange zuhören zu lassen, mach ein bisschen mehr von deiner Wundertätigkeit, stell das mehr in den Vordergrund und eine kurze Anwendung und dann wirst du die Leute schon auf deine Seite ziehen. Aber Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um zu predigen. Und oft wird von ihm berichtet, er hielt eine lange Predigt. Manchmal hat er sogar so lange gepredigt, dass die Leute da nichts mehr zu essen kriegten. Also diese Gefahr droht ihnen heute vielleicht auch. Also Jesus hat gepredigt. Und dieses Grundmodell hat Jesus nicht nur vorgegeben und vorgelebt, sondern er hat es weitergegeben. Nämlich die Prediger der zweiten Generation. Wer war denn das? Das waren seine Apostel, die Apostel der ersten Stunde. Und die hat er ausgesandt, zuallererst ja zum Volk Israel. Und wissen Sie, was er denen bei dieser Aussendung mit auf den Weg gegeben hat? Matthäus 10, da hat er ihnen alle möglichen Anweisungen gegeben. Aber das eigentliche Ziel war, dass er ihnen deutlich gemacht hat, ihr sollt gehen, um zu predigen. Matthäus 10, Vers 7, geht aber hin und predigt und spricht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. So, das war die zweite Generation. Und dann die dritte Generation der Prediger wird angeführt von wem? Natürlich vom Apostel Paulus, der dann später dazu kam. Schon nach der Auferstehung. Und wissen Sie, was Paulus über seinen Dienst sagt? 1. Korinther 1, Vers 17, da sagt er, Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu predigen. Dazu hat er mich gesandt. Ich bin als ein Prediger gekommen. Sie sind alle sozusagen im Gefolge Jesu in diesen Dienst hineingezogen worden. Ein Pastor hat gesagt, Gott hatte nur einen Sohn und er macht einen Prediger aus ihm. Und so hat Jesus dann weitergegeben an seine Apostel und so hat es den Paulus in der dritten Generation erreicht. Ja, und wer ist dann der Prediger der vierten Generation? Da fällt uns zunächst natürlich Timotheus ein. Genau, Timotheus, der Schüler des Paulus. Und was schreibt Paulus dem ins Stammbuch? In dieser großen persönlichen Epistel, in diesem Vermächtnis des Paulus im 2. Timotheusbrief, da sagt er in 2. Timotheus 4, Vers 2, predige das Wort. Steh dazu, zur Zeit oder zur Unzeit, aber predige das Wort. 2. Timotheus 4, Vers 2. Und Timotheus sollte nicht nur der Prediger der vierten Generation sein, sondern er sollte auch Prediger der fünften und sechsten und siebten Generation heranziehen, denn Paulus hat ihm an einer anderen Stelle folgenden Auftrag gegeben. 2. Timotheus 2, Vers 2, da sagt er, 2. Timotheus 2, Vers 2, da sagt er folgendes, was du von mir gehört hast, Timotheus, vor vielen Zeugen, das befiehlt treuen Menschen an, die ihrerseits tüchtig sind, auch andere zu lehren. Also, befiehl das anderen Menschen an und rüste sie dazu aus, dass sie ihrerseits wieder zu Verkündigern werden und andere lehren. Das sind dann die Prediger der fünften und aller folgenden Generationen. Ich denke, diese Ahnenreihe spricht eine laute und deutliche Sprache und sagt uns, das erste Grundprinzip des Gemeindewachstums ist die Predigt des Wortes. Und darin liegt nicht nur eine Aufgabe für jene Männer, die berufen sind, zu predigen, sondern darin liegt auch eine Aufgabe für die Gemeinde, die berufen ist, zu hören. Verkündigung hören ist eine ausgesprochen aktive Arbeit. Auch für alle, die im Gottesdienst sitzen. Søren Kierkegaard, der dänische Philosoph, hat das mal sinngemäß so beschrieben. Er sagt, die Christen verhalten sich manchmal, als würden sie wie Theaterbesucher im Publikum sitzen. Und vorne auf der Bühne, da ist dann der Prediger und der führt das vor und alle sitzen und wenn es gut läuft, klatschen sie am Ende Beifall und gehen fröhlich nach Hause. Von Gott her, sagt Kierkegaard, ist es aber anders gedacht. Die Schauspieler auf der Bühne, da wo die eigentlichen Dinge geschehen und zwar die ganze Woche über und nicht am Sonntag nur. Die eigentlichen Akteure, sagt er, das sind alle Christen. Und was ist der Pastor? Der Pastor ist wie der Souffleur am Sonntag, der sie erinnert an ihre vergessenen Sätze. Der Pastor, der Verkündiger, ist der Souffleur. Die eigentlichen Protagonisten, die eigentlich die Arbeit zu tun haben, das ist die Gemeinde, die ganze Woche über auf der Bühne des Lebens als Zeugen Gottes agieren. Und der Pastor hat die Aufgabe, als ein Souffleur zu wirken, der sie erinnert an die Zeilen, die Gott ihnen vorgegeben hat. Predigt hören ist genauso Arbeit wie Predigt halten. Darauf zielt Paulus hier. Er sagt, einige eingesetzt als Hirten und Lehrer, wozu? Damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Und darum ist es zunächst mal für jeden Christen eine Aufgabe, dass er Verkündigung sucht. damit er in diesen Prozess, von dem Paulus hier spricht, hereinkommt. Darum ist es eine Aufgabe jedes Christen, mit offenem Herzen und aufgeschlagener Bibel Verkündigung zu hören. Martin Luther hat gesagt, die Predigt von Gottes Wort ist die höchste Form, ihn zu verehren. Und das gilt nicht nur für das aktive Predigen des Predigers, sondern auch für das aktive Predigthören der Gemeinde. Predigt hören mit gehorsamsbereitem Herzen, das ist Anbetung Gottes. John MacArthur wurde einmal von einem anderen Kollegen gefragt, ja, wie läuft denn bei Ihnen so der Gottesdienst ab? Und dann sagte er, ja, wie ist es bei Ihnen? Er sagte, bei mir ist es so, ich halte eine kurze Predigt, so 12, 13 Minuten. Und dann singen wir viel und machen viel anderes. Wie ist es denn bei Ihnen? Er sagte John MacArthur, ja, wir singen natürlich und beten. Und dann kommt die Predigt. Ja, wie lang? Ja, die Predigt ist ziemlich lang. Die kann 45 Minuten dauern, auch mal ein bisschen länger. Da sagte er, ja, aber Mensch, mit Ihrem vielen Reden, da unterbrechen Sie doch die Anbetung Gottes. Und da hat John MacArthur eben versucht, ihm deutlich zu machen, nein, das ist ein wichtiger Teil der Anbetung Gottes. Wir ehren Gott, wir anbeten Gott. Wenn wir gemeinsam uns auf sein Wort ausrichten und ihm zuhören wollen und mit einem gehorsamsbereiten Herzen nach seinem Willen fragen, damit unterbrechen wir nicht die Anbetung, sondern wir praktizieren Anbetung, wenn wir predigen und Predigt hören. Also, das ist das Erste, die Predigt des Wortes. Und nun das Zweite, das schaffen wir noch, das ist etwas kürzer als das Erste für heute. Die Predigt des Wortes ist ja nun kein Selbstzweck, sondern sie geschieht mit einem ganz bestimmten Ziel, nämlich Vers 12, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Das ist das zweite Prinzip des Gemeindewachstums, oder wir könnten sagen, das ist die zweite PR-Maßnahme nach Paulus, nach der Predigt des Wortes, nämlich zweitens die Prägung der Heiligen. Die Prägung der Heiligen. Das ist die zweite Maßnahme. Die Heiligen sollen die Predigt ja nicht nur genießen und dann in ihrem Herzen bis zum nächsten Sonntag verschließen, sondern die Heiligen sollen ja durch die Predigt gestärkt werden, ausgerichtet werden, ermutigt werden, instruiert werden zu ihrem eigenen Dienst. Der Prediger ist ja nicht Vortänzer, sondern Kierkegaard Souffleur. So, und dieser Vers nun, Vers 12, der zeigt, ja, man muss sagen, der zeigt einen revolutionären Grundsatz. Ein Grundsatz, der in vielen Epochen der Kirchengeschichte verschüttet war. Schauen wir genau hin. Was sagt Gott da, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes? Jetzt bitte ich Sie einmal ganz genau aufzupassen. Wozu gab Gott diese Ämter also? Wenn man nicht genau hinsieht, dann kann man diesen ersten Satzteil auch etwas anders übersetzen. Und so ist er oft übersetzt worden im Laufe der Kirchengeschichte. Wozu gab Gott die Ämter, hat man gesagt, Vers 12. Zur Zurüstung der Heiligen, zum Werk des Dienstes, Verstehen Sie, da wird es ganz schief. Die Ämter sind dazu da, die Heiligen zuzurüsten, und das Werk des Dienstes zu tun. Das sagt dieser Satz aber nicht. Die Ämter sind dazu da, die Heiligen zuzurüsten, dass sie das Werk des Dienstes tun. Verstehen Sie, das sind zwei völlig verschiedene Aussagen. Ob ich sage, die Ämter sind gegeben, die Heiligen zuzurüsten, das Werk des Dienstes zu tun, und so weiter. Dann heißt es, die Ämter tun das Werk des Dienstes. Die Evangelisten und die Hirten und Lehrer tun das Werk des Dienstes. Und man hat dieses Komma, was da fälschlicherweise gesetzt wurde, das fatale Komma genannt. Denn wenn man diesen Satzteil richtig übersetzt, heißt es, die Heiligen werden zugerüstet zum Werk des Dienstes, damit sie selber das Werk des Dienstes tun. Kein Komma dazwischen. Sondern die Ämter sind dazu da, die Heiligen zuzurüsten, damit die dann das Werk des Dienstes tun. So ist das hier gemeint. Das heißt, das Werk des Dienstes ist überhaupt nicht auf die Ämter beschränkt, sondern Paulus zieht genau auf das Gegenteil. Die Arbeit im Gemeindebau ist die Sache aller Heiligen. Aller Heiligen. Und dazu sollen die Hirten und Lehrer sie zurüsten. So ist es gemeint. Prägung der Heiligen soll durch das Wort geschehen. Man kann sagen, in diesem einen Vers ist eine ganze Amtstheologie enthalten. Nicht da der Klerus und hier die Laien und die einen machen alle Arbeit und haben alle Möglichkeiten und die anderen sitzen da nur und hören zu. Sie wissen wahrscheinlich, dass die Gemeinde Jesu in ihrer Geschichte immer wieder auf der einen oder anderen Seite vom Pferd gefallen ist. Es gab immer wieder Zeiten, wo der Klerikalismus geherrscht hat. Da wurde alles auf die Amtsträger konzentriert und es durfte einer nur den Mund aufmachen, wenn er ein Talar anhatte. Das ist die eine Fehlentwicklung. Und dann gab es eine Gegenbewegung, immer wieder, dass man sagt, wozu brauchen wir überhaupt diese ganzen speziellen Ämter und Aufgaben, wozu brauchen wir überhaupt Hauptamtliche, wozu lohnt es sich überhaupt Theologie zu studieren und so weiter, wir können doch alle, jeder, alle das Gleiche machen. Das war so eine Form von Antiklerikalismus. Und dieser Vers zeigt, dass es beides verkehrt. Beides verhindert die Dynamik, durch die Jesus seine Gemeinde wachsen lassen will. Vers 11 spricht von den speziellen Ämtern. Und Paulus sagt, diese speziellen Ämter sind gegeben, nicht damit sie die ganze Arbeit tun, nicht damit sie sozusagen einsam an der Spitze stehen, sondern sie sind dazu da, dass die Heiligen, also alle Christen, ausgerüstet werden, die dann den entscheidenden Teil des Dienstes tun. So ist das gemeint. Und das heißt nun, wenn Jesus Christus dich begabt und wenn du zu ihm gehörst, dann hat er dich auch begabt. Dann lässt er dich mit dieser Gabe nicht allein, sondern dann hilft er dir, deine Gaben auszubilden. Und dazu setzt er die Dienste ein. Es ist im Grunde genommen die Aufgabe der Gemeindeleiter, die Aufgaben der Hirten und Lehrer, den Einzelnen dabei zu helfen, dass sie ihre Gaben entdecken, dass sie ihre Gaben weiter ausbilden können und dass sie ihre Gaben weiter einsetzen können. Und dadurch wächst Gemeinde, durch die Predigt des Wortes und durch die Prägung der Heiligen, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. Wissen Sie, das ist ein Grund, warum uns in unserer Gemeinde die Bibelstunde am Donnerstagabend so wichtig ist. Es gibt viele Gemeinden, in denen hat man die Bibelstunde einfach gestrichen. Da hat man gesagt, wir haben so viele Aktivitäten, was soll man noch eine Bibelstunde haben? Die Bibelstunde ist uns wichtig, weil sie zusätzlich zum Gottesdienst eine zentrale Lehrveranstaltung der Gemeinde darstellt. Und die Bibelstunde ist so etwas wie ein Angebot für alle Heiligen, vertieft in die Auslegung der Bibel einzusteigen, das Wort Gottes immer besser zu verstehen, Anregung zum eigenen Bibelstudium zu erhalten und die Hintergründe der Bibel immer besser zu erkennen. Und in meiner früheren Gemeinde in Osnabrück, da habe ich ein gutes Prinzip kennengelernt, an dem wir hier auch festhalten. Dass es am Donnerstagabend, wenn die Bibelstunde stattfand, grundsätzlich keine andere Gemeindeveranstaltung gab. Dass also auf dem Donnerstagabend prinzipiell keine andere Gemeindeveranstaltung lag, nicht damit alle gezwungen werden sollten, zur Bibelstunde zu kommen, sondern um deutlich zu machen, jeder Mitarbeiter in der Gemeinde, überhaupt jeder in der Gemeinde, und jeder ist ja irgendwo ein Mitarbeiter, sollte die Chance nutzen oder zumindest haben, an der Bibelstunde teilzunehmen, um dadurch weiter im Glauben gestärkt und in der Erkenntnis des Wortes Gottes gefördert zu werden. Und das ist der Grundsatz, mit dem wir unsere Bibelstunde auch hier anbieten. Das ist kein Zwang, das ist kein Druck. Und es gibt viele Leute, von denen weiß ich, dass sie gute Gründe haben, dass sie es zurzeit einfach nicht hinkriegen. Das ist auch nicht schlimm. Aber es ist ein ernstes und ein sehr, sehr ernst gemeintes Angebot, das allen in der Gemeinde eine weitere Hilfe in diesem Sinne des Gemeindeaufbaus sein soll. Also, wo diese Dynamik greift, von der Paulus hier redet, da kann eine Gemeinde reifen, da kann sie innerlich wachsen, da kann sie stark werden. Und das ist das Letzte, was ich Ihnen heute zeigen möchte. Was bedeutet denn diese Prägung der Heiligen nun im Einzelnen? Das zeigt uns Paulus zum Schluss in Vers 13. Er sagt, der Leib Christi gebaut werde, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. Hier geht es um eines, um Reifung. Paulus sagt, das Ganze zielt darauf, dass die Gemeinde, dass die einzelnen Christen geistlich reifen sollen. Und da spricht Paulus vom vollendeten Mann, das heißt der voll ausgewachsene Mann. Also Paulus spricht ja hier nicht über die Schönheit der Gemeinde, sondern über die Reife der Gemeinde. Und deswegen spricht er vom voll ausgewachsenen Mann. Die Gemeinde ist der Leib Christi und die reife Gemeinde ist der voll ausgewachsene Männerkörper, so was Paulus hier sagt. Ja, er spricht von einer ausgewachsenen Reife und er sagt, das ist die Bestimmung der Gemeinde, dahin soll sie wachsen. Die Gemeinde soll ausreifen, sie soll Christus immer ähnlicher werden. Die Gemeinde soll in ihrem Zusammenleben immer stärker bestimmt werden von den biblischen Maßstäben. Die Gemeinde soll immer bewusster werden, sich ihrer höchsten Bestimmung, die sie hat, nämlich den lebendigen Gott zu ehren, ihn zu loben, zu seiner Ehre zu leben, mit ihrer ganzen Existenz. Aber eine Gemeinde kann nur reifen als Ganze, wenn die einzelnen Glieder der Gemeinde reifen. Und darum zeigt Paulus hier, wie das praktisch geht, Vers 13. Er sagt, bis wir alle, Und da bindet er die Leute von Vers 11 und Vers 12 zusammen. Wir alle, wir Evangelisten, Paulus war ja noch Apostel, wir Apostel und Evangelisten und Hirten und Lehrer und alle Heiligen aus Vers 12. Wir alle wollen reifen zur Einheit des Glaubens hin. Das heißt, wir wollen immer mehr fest werden in dieser Einheit. Und wodurch werden wir das? Durch die Erkenntnis des Sohnes Gottes, bis wir alle immer mehr hinwachsen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Und schauen Sie, das ist der Schlüssel zur geistlichen Reife, die Erkenntnis des Sohnes Gottes. Die ganze Zurüstung der Heiligen zielt darauf, dass wir alle wachsen in der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Und das Wort, was hier im Griechischen steht für Erkenntnis, ist ein besonders starkes Wort. Ist nicht nur einfach Gnosis für Erkenntnis, sondern Epignosis, also richtig eine Durcherkenntnis, eine vertiefte Erkenntnis, eine verstärkte Erkenntnis. Und das heißt immer zweierlei Erkenntnis Christi, dass wir mehr über ihn wissen, dass wir ihn als Person immer besser kennen. Deswegen bin ich so dankbar, dass wir in der Bibelstunde intensiv im Markus-Evangelium zurzeit studieren und immer studieren, wer ist Jesus, was tut Jesus, wie verhält sich Jesus, welche neuen Aspekte lernen wir von Jesus, ihn kennen, aber kennen und erkennen heißt dann eben auch in der persönlichen Verbindung zu ihm wachsen, im Vertrauen zu ihm wachsen, in der Hingabe an ihn wachsen, im Gehorsam zu ihm wachsen, im Leben mit ihm wachsen. Paulus sagt, das ist der Weg zur Reife des einzelnen Christen und der einzelnen Gemeinde, dass wir wachsen in der Erkenntnis Christi. Und dass wir so immer stärker werden in der Einheit des Glaubens und dass wir dadurch als ganze Gemeinde immer mehr hinwachsen zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. Dadurch kommt es zu innerem Gemeindewachstum. Und das drängt dann immer mehr nach außen. Das will dann immer mehr Menschen in diesen Prozess hineinziehen. Zwei göttliche Prinzipien haben wir heute Morgen kennengelernt. Zwei PR-Maßnahmen nach Paulus. Das eine ist die Predigt des Wortes und das zweite ist die Prägung der Heiligen. Und wissen Sie, was Prägung bewirkt? Prägung bewirkt Profil. Prägung bewirkt Profil. Gott will, dass wir wirklich profilierte Leute sind. Gott will, dass wir im besten Sinne des Wortes gezeichnete Leute sind. Leute sind, deren Leben etwas widerspiegelt von der Erkenntnis Christi, dass wir ihm ähnlicher werden, dass wir geprägt werden, dass wir profiliert werden durch Christus. Und was Profil bedeutet, das kann man sich ganz gut an unseren Autoreifen klar machen. Neulich sprach mich ein Garagennachbar an, der sagte, also mit Ihren Reifen, da ist überhaupt kein Profil mehr drauf, wenn die Polizei Sie das nächste Mal sieht, die kassieren den Wagen ein. Ohne Profil kann man ganz schön schnell ausrutschen, ins Schlittern kommen. Nun, bei der nächsten Gelegenheit habe ich neue Reifen aufziehen lassen, sogar noch kurz vor den Bibeltagen, aber es musste sein. Vor wenigen Tagen kam mir der andere Garagennachbar freudestrahlend entgegen und sagte, na, Sie haben ja neue Reifen, gerade rechtzeitig zum Sommer, ne? Ich habe nur gedacht, meine Zeit, was die lieben Nachbarn so alles mitkriegen. Ich hatte das nicht mal selber mitgekriegt mit dem Profil und die Nachbarn hatten es genau gesehen und gewartet, wann kriegt er denn nun endlich seinen neu profilierten Reifen und war er da. Und ich habe mich später gefragt, Junge, welches Profil erkennen Sie sonst an dir? Nicht das Profil der Reifen, sondern welche Prägung erkennen Sie sonst an dir? Welche Prägung erkennt die Welt an uns als Gemeinde? Einen gründlich profilierten Reifen kann man mal auf die Schnelle kaufen. Die Prägung der Heiligen, die gibt es nur auf dem Weg, den Paulus hier aufdeckt. Nur so gibt es gesundes Gemeindewachstum. Aber wissen Sie, das ist auch ein schöner Gedanke. Während der Reifen bei häufiger Benutzung immer mehr am Profil verliert, macht Gott es mit uns genau umgekehrt. Je länger unsere Fahrt dauert, umso stärker wird unser Profil. Je länger wir mit Jesus leben und je länger er unser Leben auch durch Schneegestöber und Geröll und Schlamm und Wüstensand und Wasser und was nicht alles hindurchfahren lässt, umso mehr prägt er sein Wesen, seine Nähe in unser Leben ein. Das ist das Ziel. So will er uns zurüsten als Heilige. Und diese Prägung wollen wir uns von ihm schenken lassen. In 14 Tagen nach Ostern also werden wir in den übrigen Versen noch vier weitere PR-Maßnahmen zum Gemeindewachstum finden. Sie können ja schon mal ein bisschen knobeln, vielleicht fällt Ihnen die eine oder andere auch ein. Aber lassen Sie uns für heute diese beiden Prinzipien wirklich festhalten. Diese beiden göttlichen Prinzipien des Gemeindewachstums. Das erste ist wirklich die Predigt des Wortes. Und das zweite ist die Prägung der Heiligen, die dadurch geschieht. Lassen Sie uns bitte für beides immer wieder beten. Lassen Sie uns Gott immer wieder darum bitten, dass das in unserer Gemeinde so geschieht. Dass Gott uns dabei festhält und uns dazu immer wieder die Kraft gibt. Und lassen Sie uns auch darum beten, dass Gott, wenn er es will, uns auch weiterhin zahlenmäßiges Wachstum schenkt. Dass er weiterhin Menschen dazu führt. Nicht damit wir groß herauskommen, nicht damit unsere Statistik stimmt und wir damit irgendwie protzen können, sondern deshalb, weil noch viele, viele Menschen Gemeinde brauchen. Und weil Gott will, dass sein Haus voll werde. Amen.